Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Agatha's Memories. Das ist mein Podcast über das Werk und das Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronas. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass ihr dabei seid. Die heutige Folge ist die 125. Also irgendwie so ein kleines Jubiläum. In dieser Folge begegnen wir wieder Parker Pyne, dem Statistiker im Ruhestand, der nun als Konsultant für das Glück unterwegs ist. Auch in dieser Geschichte, sie heißt The Gate of Baghdad, begegnen wir der Zeitungsanzeige mit den Worten Are you unhappy? If so, consult Mr. Parker Pyne. Doch eigentlich ist Parker Pyne im Urlaub, auf einer Orientreise und damit, wir kommen gleich dazu, auf den Spuren seiner Autoren. Doch Ferienstimmung will nicht recht aufkommen, stattdessen löst er seinen ersten Mordfall. Und er tut das ganz in der Manie von Hercule Poirot, allerdings ohne Schnurrbart, kleine graue Zellen und Arroganz. Parker Pyne ist ein unauffälligerer Detektiv mit einem ganz feinen Humor und von großer Unerschütterlichkeit. Es traut ihm niemand so recht das Detektivsein zu und das ist natürlich von großem Vorteil. In der letzten Geschichte reiste Parker Pyne von Paris nach Istanbul, die umgekehrte Richtung wie Agatha Christie vor ihm im Orient Express und Hercule Poirot nach ihm. Und nun ist er in Damaskus, hält sich dort einige Tage beim Sightseeing auf und macht sich dann mit einer kleinen Bustour auf nach Bagdad. Die Geschichte lebt von ihrer Atmosphäre. Das beginnt mit einem Gedicht am Anfang. Parker Pyne zitiert aus dem Gedicht von James Elroy Flecker, The Gates of Damascus, das damals recht bekannt war. Agatha Christie wird es wieder zitieren, sogar als Titelinspiration ihres letzten Romans Postern of Fate, die Pforte des Schicksals. The Gate of Baghdad, auch der Titel dieser Kurzgeschichte, 41 Jahre vor ihrem letzten Roman veröffentlicht, stammt, naja, nicht ganz wörtlich, aber doch so ziemlich aus diesem Gedicht. Deshalb zunächst dazu einige Worte. Aber vielleicht lese ich mal erst die Zeilen vor, die in dieser Geschichte zitiert werden. Four great gates has the city of Damascus. Postern of Fate, the Desert Gate, Disaster's Cavern, Fort of Fear. The portal of Baghdad am I, the doorway of Diyarbakir. So viel die zu einige der Zeilen, die da zitiert werden. Das Gedicht ist viel länger und vor allem ist das Ganze ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen. Die Übersetzung geht ungefähr so. Ich habe sie von DeepL anfertigen lassen, also ist nicht meine eigene. Vier große Tore hat die Stadt Damaskus. Die Pforte des Schicksals, das Wüstentor, die Höhle des Unheils, die Festung der Furcht, das Tor von Bagdad bin ich und das Tor von Diyarbakir. Agatha Christie zitiert sehr selektiv und das führt dazu, dass man ein bisschen in die Irre geführt wird. Denn die vier Tore der Stadt Damaskus sind nicht etwa die Pforte des Schicksals, Wüstentor, Höhle des Unheils und so weiter. Das sind ja eigentlich vier, die da aufgezählt werden, sondern das sind Beinamen für ein einziges Tor. Also das erste der vier Tore, nämlich das Tor des Ostens. Ansonsten ist das ein, ja, man könnte sagen, ein schwülstiges Gedicht, man könnte sagen, ein exotisches Gedicht. Es hat auf jeden Fall eine ganz besondere Stimmung. Naja, nicht nur diese Zeilen, sondern das ganze Gedicht. Zum Dichter. James Elroy Flecker war ein Schriftsteller, der 1915 schon im Alter von gerade mal 30 Jahren an Tuberkulose stirbt und es gab damals Menschen, die sagten, das war ein riesiger Verlust. Er war allerdings damals offenbar eher ein Geheimtipp, doch Mitte der 20er Jahre wurde dann sein Theaterstück Hassan posthum uraufgeführt und ein beachtlicher Erfolg. Ich habe keine Ahnung, wie gut es wirklich war, aber es traf wohl einen Nerv des britischen Publikums, das nach exotischen Stoffen lechzte und das gern die Abenteuer eines jungen Arabers verfolgte, der sich auf die große Reise nach Samarkand machte. Ich vermute mal, das Stück war voller Klischees. Agatha Christie kannte den Autor offenbar und auch sein Gedicht The Gates of Damascus. Aber sie wäre nicht Agatha Christie, wenn sie uns damit nicht in die Irre führte. Denn das Gedicht ganz am Anfang lässt exotische Abenteuer erwarten oder zumindest einen orientalischen Mord. Und dazu passt dann auch The Gate of Baghdad. Dabei hat das Tor eigentlich mit dem Mord gar nichts zu tun. Natürlich passt als Bezeichnung des östlichen Tores von Damaskus in dieser Geschichte nicht nur das Tor nach Bagdad, denn dadurch hindurch verlief eben die Route nach Bagdad. Nein, für mindestens eine Person wurde es das Tor des Todes. Es gibt, das sagte ich ja schon, kein historisches Tor in Damaskus, das The Gate of Baghdad heißt, aber das ist kein Wunder, denn in diesem Gedicht besingt der Wächter des Osttores sein eigenes Tor und nennt es The Portal of Baghdad. Ein Osttor gab es in Bagdad. Okay, es gab in Bagdad nicht nur 4 historische Tore, wie das Gedicht behauptet, sondern 7, aber das ist halt dichterische Freiheit. Normalerweise ist es nicht Agatha Christies Stärke, Orte und Landschaften zu beschreiben. Oder, na besser, sie macht es schon ganz solide, aber sie hat in der Regel keine Lust dazu. Ihre Werke sind dialoggetrieben, sie erzeugt durch Dialoge Tempo und lange Beschreibungen halten da nur auf. Aber wenn sie fremde Länder beschreibt, dann wird sie manchmal etwas ausladender und ausufernder, aber sie hält sich dann ganz strikt an das, was sie selbst erlebt hat. Das gilt schon für die Reisen in The Man in the Brown Suit, einem frühen Roman von ihr, wo die Schiffsreise der Heldin wirklich bis in Nuancen dem entspricht, was Agatha Christie damals auf ihrer Weltreise selbst erlebt hat. Das gilt später für die Romane, die im Nahen und Mittleren Osten spielen, und in ihrem Spätwerk A Caribbean Mystery ist das auch nicht anders. Es gibt Ausnahmen davon, aber nur wenige. Also, wie gesagt, Agatha Christie hält sich an ihre eigenen Erlebnisse und das macht sie ziemlich gut, denn sie kann erzählen. Und in ihrer Autobiografie sind gerade die Orientreisen mit großer Leidenschaft und mit einem ganz feinen Humor geschildert. Und so auch in dieser Geschichte. In ihrer Autobiografie berichtet Agatha Christie, dass sie auf ihrer ersten Orientreise, da kannte sie ihren Mann noch gar nicht, ihren zweiten Mann, da hat sie für einige Tage Damaskus besucht. Das war halt dran auf so eine Reise und sie hat sich dann von einem Reiseführer leiten lassen, also von einem gedruckten Buch. Sie besucht den Bazar und kauft dort einen wunderschönen alten Schrank, den sie sehr kostspielig nach England bringt, der einen ekelhaften riesigen Holzwurm beherbergt und nach dessen Entfernung bis zu ihrem Tod in ihrem Schlafzimmer steht. Sie besucht eine Kreuzritterburg und erlebt eine skurrile Geschichte, indem sie von einem alten schwerhörigen Geistlichen für die Frau eines mitreisenden amerikanischen Ingenieurs gehalten wird. Und als der Ingenieur in seiner Verzweiflung dem Geistlichen ins Ohr brüllt, dass sie nicht verheiratet seien, antwortet der Kirchenmann: "But you ought to get married. Living in sin, you know. It doesn't do. It really doesn't do." Aber sie sollten verheiratet sein, denn in Sünde zu leben, wissen Sie, das ist nicht das Richtige. Es ist wirklich nicht das Richtige. Das ist eine humorvolle Schilderung, die zugleich zeigt, wie Agatha das auch genießt, alleine unterwegs zu sein. Von manchen Menschen, nicht von diesem Ingenieur, aber von anderen auch angeflirtet zu werden und hier an dieser Stelle für eine verheiratete Frau gehalten zu werden. Sie berichtet dann in ihrer Autobiografie von der 48-stündigen Busfahrt nach Bagdad und von einer ähnlich zusammengewürfelten Reisegruppe wie in dieser Geschichte. In beiden Fällen wird Halt im englischen Fort bei Arut Bar gemacht und danach gibt es Frühstück in der Wüste. Allerdings bleibt bei Agatha Christie, bei ihrer eigenen realen Reise, der Bus nicht stecken. Und es wird auch niemand ermordet. The Gates of Baghdad ist übrigens die erste Geschichte, in der Mr. Pine seine Hilfe anbietet und das abgewiesen wird. Und zwar von dem jungen Engländer Captain Smethurst, auch ein irgendwie ganz typischer englischer Name. Der ist ganz offensichtlich völlig durch den Wind, aber er schnauzt Parker Pine an, er solle sich doch um seinen eigenen Kram kümmern. Und wenig später sitzt er tot im Bus nach Bagdad. Und ganz zurückhaltend nimmt Parker Pine seine Detektivarbeit auf. Der Plot ist solide, es gibt einige nette Indizien, das Mitraten ist möglich für alle, die das mögen. Es ist ein ganz typischer Agatha Christie-Plot. Die Geschichte dagegen ist nicht ganz so typisch. Sie lebt vor allem von ihrer Atmosphäre, das hatte ich ja schon geschildert. Die Tage in Damaskus mit dem Gedicht vorneweg, die Reisegesellschaft, vor allem die Reisegesellschaft mit glaubwürdigen Charakteren, die Busfahrt durch die Wüste, alles wunderbar. Und dann eine Facette, die bei all dem richtig gut zum Tragen kommt, die auf den ersten Blick zwiespältig ist. Ich finde es aber beim zweiten Überlegen doch eigentlich eine richtig gute Sache. Denn Agatha Christie schildert diese Reisegesellschaft, vor allem diese Reisegesellschaft, zwar sehr humorvoll, aber nicht wirklich nett. Denn eigentlich kann man sagen, dass da eine selbstverliebte, kolonialistische, rassistische Horde unterwegs ist. Da wird von armenischen Ratten gesprochen, mit denen sich ein echter Engländer doch niemals anfreunden könne. Wohlgemerkt, das alles kommt nicht von Parker Pyne, der vielleicht noch am ehesten als die Stimme der Autorin gelten könne. Und es ist von Touristen die Rede, die enttäuscht sind, als sie nach Damaskus kommen, weil die Stadt nicht so malerisch heruntergekommen ist, wie sie das erwartet hatten. Und es ist stattdessen a little civilized. Trams und modern houses and shops. Also ein bisschen zu zivilisiert. Straßenbahn und moderne Häuser und Geschäfte. Die Briten, die in den Nahen und Mittleren Osten kommen, zu dieser Zeit, ja, wurde das immer beliebter als Touristenziel. Die erwarten eben malerisch heruntergekommene arabische Folklore. Agatha Christie kritisiert das alles nicht, sie schildert es nur und, das wurde mir immer klarer beim Lesen, es ist letztlich, dieses Mindset ist letztlich das Hindernis, warum die Menschen nicht auf die Lösung kommen, dieses Mordfalls, weil sie sich von ihren Vorurteilen leiten lassen. Und Parker Pyne hat dieses Problem nicht und deshalb löst er den Mordfall, nicht nur deswegen, aber auch deswegen. Und das könnte man schon als ein Statement von Agatha Christie lesen, dass Vorurteile letztlich den Verstand vernebeln. Ich glaube, die meisten Leserinnen und Leser werden darüber weggelesen haben, aber wieder einmal ist es für mich ein Zeichen dafür, dass man sich nicht zu einfach machen kann, sollte in Sachen Agatha Christie und Rassismus. Parker Pyne auf jeden Fall löst seinen ersten Mordfall. Aber wenn er jetzt hofft, entspannten Urlaub machen zu können, weit gefehlt. Das nächste Abenteuer wartet und es spielt in einem Haus, das Agatha Christie auf ihrer Reise selbst gesehen, selbst besucht hat und das sie wunderschön gefunden hat und das sie später nur schwer wiedergefunden hat. Aber sie hat es zumindest in ihrer Kurzgeschichte verewigt. Aber dafür ist die nächste Folge zuständig. Herzlichen Dank all denen, die in dieser Folge mit dabei waren. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.